Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Prozession der Pappnasen auf dem Weg zur lauten Party. Auch sie wird uns beschäftigen in dieser Sendung, kurz vor 18 Uhr. Karneval als Kulturgut. Mehr dazu später. Zu dieser Ausgabe von Kultur heute begrüßt sie Michael Köhler.
Underneath the arches, I dream my dreams away. Underneath the arches.
Unter den Brückenbögen. Ein Schlager aus den 30ern. In einer Galerie, gesungen 1969. Ist das ein sarkastisch-kritischer Song der Künstler Gilbert und George über das Leben der Obdachlosen? The Great Exhibition, die große Ausstellung, heißt die Gilbert und George Show in der Kunsthalle Zürich, mit der wir nun beginnen. Eine umfangreiche Retrospektive zu 50 Jahren ihrer engen künstlerischen Zusammenarbeit. In den großformatigen Fotos, da tauchen sie gern im maßgeschneiderten grauen Anzug auf oder auch schon mal ohne Hosen. Auffällig, unauffällig. Das Normale, das ist darin der Nachbar des Verrückten. Ein Künstlerpaar, ein Lebenspaar, ein singendes Skulpturenpaar, Subjekt und Objekt ihrer Kunst zugleich.
Humanity, being able to accept ourselves.
Menschlichkeit. Die Fähigkeit, uns selbst unter allen Bedingungen zu akzeptieren. Wir glauben einfach, dass Menschen nur dann besser werden, wenn wir offener werden, verständnisvoller und fähiger, uns selbst besser zu verstehen und das, was wir sind.
Without sex, we wouldn't be here.
Ohne Sex wären wir nicht hier. Ich glaube wirklich, dass Sex Gott ist.
We believe that we can find beauty.
Wir glauben, dass wir Schönheit auch an all den Orten finden können, die gewöhnlich nicht als schön gelten. Und wir benutzen die Schönheit, um unsere Botschaft zu verbreiten.
Seit sie erstmals 1967 in der Londoner St. Martin's School of Art ausstellten, da stellen Gilbert und George in Frage, was Kunst ist. Christian Gampert traf sie in Zürich.
Was heute jeder Straßenpantomime in der Fußgängerzone macht, war Ende der 1960er Jahre als Museumsereignis revolutionär und neu. Gilbert und George werden als Erfinder der Living Sculpture in die Kunstgeschichte eingehen und sie spielen ihre Rolle noch immer mit britischem Understatement. Auf der Pressekonferenz in Zürich treten zwei distinguierte ältere Herren auf. Sie tragen altmodische Anzüge aus feinstem Zwirn, braun und grau. Der eine hält ein Weinglas in der Hand. Bereitwillig geben sie Auskunft über ihr Dasein als lebende Plastiken und über die Einheit von Kunst und Leben. Die Kunst müsse einfach sein und verständlich fürs Volk. Religion sei ein Verbrechen, der Brexit prima. Dann singen sie Underneath the Arches, einen Song aus den 1930er Jahren über das Leben der Obdachlosen unter den Brücken. Den Obdachlosen-Song haben die beiden Gentlemen schon 1969 im Museum intoniert, tagelang und immer wieder. Gilbert und George trugen damals ein seltsames metallisches Outfit und waren wirklich eine Sensation, weil sie sich selbst zum Kunstwerk erklärten. Inzwischen hat die Welt sich daran gewöhnt, dass die beiden Herren mit Slogans wie »Macht Sex in der Wahlkabine« oder »Betet für die Zuhälter« interessante Ideen lancieren. So etwas steht als Spruch auch auf den großformatigen Bildcollagen, die nun in Zürich ausgestellt sind und ganze Stockwerke so aussehen lassen, als seien sie für eine bunte, chaotische Werbekampagne gemietet worden. Werbung für das freie Leben, immer ein bisschen ironisch gebrochen, und manchmal auch derb. Kurator Hans-Ulrich Obrist.
Die beiden haben ja sehr früh diese Idee gehabt, der Living Sculpture, dass sie eben das Werk sind. Und in diesem Sinne geht es nicht um Performance, sondern es geht um Skulptur. Ich glaube, die zweite Sache war diese Idee des Gesamtkunstwerks, die Idee, dass wir in eine Welt eintauchen von Gilbert und George.
Die Welt von Gilbert und George, das ist ihr Haus in London, das ist ihre dauerhafte Selbstinszenierung als englische Upper-Class-Herren, das ist aber vor allem die Stadt selber, die sie auf langen Spaziergängen durchstreifen und wo sie ihre Themen finden. Und der Flaneur findet in den Seitenstraßen dann durchaus auch mal Exkremente, Präservative und Benzinkanister. Während die beiden sehr stolz darauf sind, noch nie zu Hause gekocht zu haben, als wahrer englischer Gentleman geht man täglich zweimal ins Restaurant, sind sie als Künstler dem Niederen und Obszönen nämlich durchaus zugetan. In Zürich sieht man in den popbunt kollagierten Werken, die manchmal wie Kirchenfenster wirken, die nackten Hinterteile bzw. After unserer beiden Protagonisten, man sieht Hinterhöfe und Wolkenkratzer, Parks und Stadtpläne und immer immer wieder nette Parolen wie »Be nice to sodomites« oder »Castrate the clergy«, »Seid nett zu Sodomiten und kastriert den Klerus«. Die schwarz-weißen Arbeiten der Frühphase, die sich aus der Dokumentation von Auftritten entwickelten, fehlen hier weitgehend. Man sieht vor allem grelles, digital bearbeitetes, in Serien hergestelltes Material. Über viele Jahre bleibt sich das gleich. Auch ideologisch sind die beiden gefestigt. Der Islam wirft Bomben und ist ebenso abzulehnen wie das prüde Christentum. England dagegen ist Spitze und die Gay Revolution hat die Welt verändert. Durchgehendes Element der beiden bleibt die Abbildung der beiden Hauptfiguren, deren eine, Gilbert, mir im Gespräch nun zuraunt, Gott sei übrigens tot, er wisse das genau. Mit Verlaub, eine Frage. Ist es nicht fürchterlich anstrengend, immer als Paar zusammenzuarbeiten? Antwort:
We call that the great heterosexual question.
Eine typische Heterofrage sei das, sagt George, und Gilbert assistiert.
We managed to find a way of working that is extraordinary for 50 years.
Seit 50 Jahren haben Gilbert und George einen Weg gefunden, miteinander auszukommen. Das ist in der Tat erstaunlich. Aber die beiden als Performance-Act, als wandelnde Skurrilität live zu erleben, ist weitaus interessanter als die gesamte Ausstellung.
Sagt Christian Gampert über die Ausstellung in Zürich. Shrake, Shrake in der Regie von Armin Petras. Gestern war Uraufführung in Augsburg. Ein Theaterabend in drei Teilen und zwei Sprachen nach Bertolt Brecht, Jaroslav Hašek und Petra Ulova. Beim Brecht-Festival kam das in seiner Geburtsstadt heraus, eine Koproduktion mit den städtischen Bühnen Prag. Regisseur Petras erprobt darin mit einem Ensemble aus deutschen und tschechischen Schauspielern, was es heißt, Shrake zu sein. Ein Nicht-Held, ein Anti-Held, ein Trottel, ein Anarchist. Petras geht von Bertolt Brechts 1943 im Exil begonnenen, unvollendeten Drama Shrake im Zweiten Weltkrieg aus. Ein Stück, das sonst nicht zur Aufführung kommt, weil für misslungen gehalten. Jaroslav Hašeks Die Abenteuer des guten Soldaten Shrake im Weltkrieg lebt vom schwarzen Humor, von der Satire. Der Krieg wird als absurdes Monster dargestellt. Ein Schelmenroman von 1923 und ein bisschen auch Nationaldichtung und Porträt. Hören wir Michael Lages.
Dies ist einer der Theaterabende, bei denen am einfachsten all das benannt werden kann, was fehlt. Shrakes berühmte Fabeln etwa, um den bei Kriegsbeginn frisch erschlagenen Erzherzog Ferdinand, um die Hunterlen, die der amtlich für blöd erklärte Shrake erst klaut und dann verkauft, um den ganz unsoldatischen Oberleutnant Lukas, mit dem er in Weltkrieg I zieht, um den immer hungrigen Freund Balloon, mit dem sich Shrake verabredet für den Tag, wenn alles vorbei ist. Von all dem also fast nichts, nur Fragmente.
Von welchem Regiment sind Sie desertiert?
Begrüßte der Rittmeister Shrake. Melde gehorsamst von keinem.
Nun, wie gefällt es Ihnen in Böhmen?
Es gefällt mir in Böhmen überall, entgegnete Shrake.
Als Shrake selber steht aber von Beginn an der Schauspieler Tomasz Miosny auf der Bühne. Ein lehmig-schlammiges Denkmal. Auch Bert Brechts Shrake-Version, in der er ihn im Zweiten Weltkrieg zu zeigen versuchte, kommt nur mit ein paar Liedern von Hans Eisler vor. Und auch hier gibt's vom Stück nur Splitter.
Der Shrake ist eine gefährliche Ausnahme.
Und neben Miosznys Prager Schauspielkollegin Sarah Havacowa zitiert Eva Hermanova Brechts Briefe an Erwin Piscator. Der wollte ja Mitte der 30er Jahre einen Shrake-Film drehen, nach der eigenen Bühnenfassung von 1928, und er hoffte auf Brechts Unterstützung. Aber im Grunde klaut der ihm die Idee fürs eigene Stück, aber fertig wird Brecht mit Shrake im Grunde nie. Was davon auf die Bühne kommt, 1957, im Jahr nach Brechts Tod und zuerst in Warschau, ist, das weiß der Theater- und Literaturkritiker Jan Kott, ein eher peinlicher Flop. Wenn aber so viel fehlt, vom Originalen wie vom bearbeiteten Shrake, was gibt's denn dann in Augsburg? Zunächst und vor allem mal eine absolut beispielhafte Kooperation zwischen den Theatern in Prag und Augsburg, zweisprachig und im besten Sinne europäisch. Stark ist auch die Recherche, teils dokumentarisch präsentiert in der Geschichte des scheiternden Brecht, teils poetisch überhöht in der spielerisch gestalteten Lebensgeschichte des Menschen und Schriftstellers Jaroslav Hašek. Früh schon schreibt Hašek, früh beginnt er auch chronisch zu saufen, angeblich bis zu 14 Litern Bier am Tag. Auf die Seite der frühen Kommunisten schlägt er sich als Agitator und haltlos sind in Kriegs- und Nachkriegszeiten Hašeks persönliche Beziehungen. Schweig ist Außenseiter wie er und versteckt sich hinter der amtlich attestierten Idiotie, Hašek im Alkohol. Dann, nach den beiden Geschichten vom Scheitern, folgt die Perle im von Armin Petras eher unordentlich montierten Projekt. Die junge Autorin Petra Ulova beschreibt im Finale der gerade mal 100 Theaterminuten eine Art Castingshow für Schweig-Kopien. Lauter Trainingsanzugsmenschen aus dem modernen städtischen Prekariat bewerben sich hier um die Rolle des Nationalsymbols und lärmend begibt sich die tschechisch-deutsch durchmischte Bande vor drei mehr oder weniger weiblichen Jurorinnen auf den Parcours als Lookalike, als Wiedergängerin und Wiedergänger.
Ich bin der Sonnengott des heiligen Wenzel. Ich strahle Hitze aus wie ein frisch gebackener Napfkuchen. Als Soldat stehe ich stramm. Sonst liege ich wie ein Porzellanköter in jedem tschechischen Bücherregal.
Alle handelsüblichen Klischees aus Hašeks Romanen werden jetzt abgerufen und beweisen immer wieder nur, wie wenig die Welt bis heute begriffen hat vom Schweig-Sein, solange die Figur nämlich gefangen bleibt in den kommerziellen Klauen der Souvenirindustrie. Mit Petra Hulovas schrägem, schrillen Text, der übrigens prima passt zum kreativen Durcheinander des Brecht-Festivals, kommt Armin Petras auch der Zeitgenossenschaft der literarischen Figur recht nahe. Der Hundefänger von Prag hat bislang alle Kriege überlebt. Petra Hulova beschwört den ewigen Schweig.
Michael Lages berichtete von der Uraufführung in Augsburg. Kann das Schmuckstück eines sächsischen Herrschers im Absolutismus Auskunft geben über dessen politische Fantasien? Die Frage klingt ein bisschen fantastisch. Warum investierte August der Starke in ein Schmuckstück des indischen Großmoguls? Johann Melchior Dinglinger, der barocke Hofjuwelier, schuf nämlich aus über 5000 Steinen ein sehr dekoratives, großes Schmuckstück. Der Thron des Großmoguls heißt es. Der israelische Kulturhistoriker Dror Warman, der am Wissenschaftskolleg Berlin über dieses Einzelstück aus dem grünen Gewölbe Dresdens forscht, erkennt in den fernen Geschichten ganz nahe Politikfantasien. Das Märchen aus der Ferne als Herrschaftsfantasie in Sachsen im 18. Jahrhundert. Sebastian Engelbrecht berichtet darüber.
Einen Tag vor dem Juwelendiebstahl von Dresden am 24. November reiste Dror Warman mit einigen Kollegen nach Dresden. Er zeigte den Professoren das grüne Gewölbe, eine der berühmtesten Schatzkammern der Welt.
Ich erzähle gern Geschichten. Ich will eine Geschichte erzählen, die die Zuhörer fesselt, weil ich sie überrasche. Ohne Überraschung lohnt es sich für mich nicht.
Warman versammelte seine Kolleginnen und Kollegen vor allem um ein Werk, das glücklicherweise von den Dieben nicht mitgenommen wurde. Der Thron des Großmoguls, hergestellt in den Jahren 1701 bis 1708 von Johann Melchior Dinglinger, dem Hofgoldschmied Augusts des Starken. Warman hatte das Werk schon vor einigen Jahren entdeckt. Eine Platte 1,20 Meter mal 1,20 Meter groß. Darauf ist das Geburtstagsfest des Großmoguls Aurangzeb zu sehen, neben dem absolutistischen Herrscher selbst, sein Thron, seine Diener, die Fürsten, die ihm huldigen. Eine höfische Szene aus 5.223 Diamanten, 189 Rubinen, 175 Smaragden, 53 Perlen und einem Saphir. Aber was macht ein Historiker mit so einem Prunkstück?
Ich greife eigentlich eine Mikrogeschichte heraus, die sehr viele Themen enthält, zum Teil europäische, zum Teil außereuropäische. So bin ich in der Lage, und das ist das Besondere, und da habe ich auch großes Glück, anhand einer Sache viele große Geschichten aus dieser Epoche zu erzählen.
Dror Warman hält dieses fabelhafte Schmuckstück für das fantastischste Einzelobjekt im Europa der frühen Neuzeit. Dem Betrachter gibt es zunächst vor allem Rätsel auf. Und genau das ist der Grund, warum Dror Warman den Thron des Großmoguls erforscht.
Ich liebe Rätsel. Was mich wirklich begeistert, ist, in der Lage zu sein, Dinge miteinander zu verbinden, die noch nie im Zusammenhang gesehen wurden. Das kann ich auch als Historiker. Dinge in einen Zusammenhang bringen. Sachsen ist ein absoluter Zufall.
Dror Warman kann anhand der Szenerie in Edelsteinen belegen, welche politischen Fantasien August der Starke hatte. Dieser maß sich am mächtigsten der absolutistischen Herrscher der Welt, dem Regenten über den ganzen indischen Subkontinent, dem Großmogul. Er herrschte als Muslim über ein Volk von Hindus. Auch damit konnte sich August identifizieren, der als katholischer König von Polen über die erzprotestantischen Sachsen regierte. Der sächsische Herrscher ließ sich das Werk aus Juwelen fast 59.000 Taler kosten, obwohl er die Staatskasse um die Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jahrhundert für sein Unternehmen, König von Polen zu werden, geplündert hatte. Feldzüge und Bestechungsgelder, die nach Polen flossen, kosteten Hunderttausende Taler. Ohne Rücksicht auf den strapazierten Etat investierte er in das Kunstwerk aus Diamanten und Brillanten, das seinen Wunschtraum von der absolutistischen Monarchie in Perfektion illustrierte. Ausgehend von dem Schmuckstück schreibt Dror Warman ein Buch über den König von Polen und sächsischen Kurfürsten, über den indischen Großmogul, über Motive auf den Thronen der absolutistischen Epoche, über gekrönte Häupter und den Ehrgeiz, ein König zu werden. So eingehend wurde das Werk von Hofgoldschmied Dinglinger vermutlich noch nie erforscht. Die patriotischen Sachsen werden es Dror Warman, dem Israeli, danken.
Es gibt einen sehr, sehr starken Lokalstolz. Und ich denke, er war sehr deutlich zu spüren, gerade nach der Katastrophe, die passiert ist nach diesem Diebstahl. Die Heftigkeit der Reaktionen der Lokalpresse, von Menschen, die ich kenne, auf den Diebstahl war sehr groß. Größer, als das an anderen Orten, zum Beispiel in Marseille, der Fall wäre.
Die verlorenen Juwelen kann auch Dror Warman den Dresdnern nicht so schnell zurückzaubern ins grüne Gewölbe. Aber manches Rätsel, das die Schatzkammer aufgibt, hat er gelöst.
Ein Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Einige Mal im Jahr, da erscheint eine Spezialzeitschrift zum Thema Politik und Kultur. Sie wird vom Deutschen Kulturrat herausgegeben, einer Spitzenorganisation deutscher Kulturverbände. Schwerpunkt dieser Ausgabe: Karneval als Kulturgut. Und damit ist auch Fasching und Fastnacht gemeint. Denn die Prozession der Pappnasen ist vor Beginn der Fastenzeit eine sehr alte Tradition mit landesweit unterschiedlichen Gebräuchen und festen Brauchtumsgrenzen. Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, habe ich gefragt, warum gehören denn Ihrer Meinung nach die Karnevalsverbände in den Kulturrat?
Weil sie Kultur sind und weil dieser gesamte Bereich, also der gesamte Karnevalsbereich, letztendlich ein Brauchtum ist, was ja eine kulturelle Wurzel hat, was einen kulturellen Ausdruck hat und was, glaube ich, wichtig ist, wenn wir so ein Gemeinschaftsgefühl in Deutschland erhalten wollen. Und ich finde es eigentlich überfällig. Also eigentlich hätten die Karnevalsverbände schon von Anfang an beim Deutschen Kulturrat mitmachen sollen. Jetzt sind wir halt ein bisschen verspätet und jetzt machen wir jetzt Gedanken darum.
Sie sind eine Spitzenorganisation der Kulturpolitik in Deutschland. Welche kulturpolitischen Themen werden da berührt? Mir fallen spontan ein Fragen von Diversität, Integration, politischer Korrektheit, aber auch Tabus und Brauchtumsgrenzen.
Klar, und zum Beispiel der gesamte Bereich der Erinnerungskultur, der sehr wichtig ist, wie gehen wir mit unserer Geschichte um, ja auch im Karneval ein ganz spannendes Thema. Und natürlich, was hält uns in unserem Land letztendlich zusammen? Also welche integrative Möglichkeit hat gerade Kultur? Auch, glaube ich, da ist der Karneval wirklich eine gute Möglichkeit, also auch integrativ zu sein. Das sind alles Themen, die wir im Deutschen Kulturrat behandeln. Und deswegen, glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn wir das gemeinsam auch mit den Karnevalstrukturen besprechen könnten.
Von welcher Seite steht der Karneval, und damit meine ich jetzt auch Fastnacht, Fasching und so weiter, also auch die alemannischen Traditionen, unter Druckbeschuss? Ich nenne die Stichworte Globalisierung, ich nenne die Stichworte Kommerzialisierung, ich nenne den Sommerkarneval, das Aufweichen von Brauchgrenzen und Ähnlichem.
Na, ich glaube schon, es gibt ja auch in Deutschland Karnevalsregionen und es gibt Regionen, die dem Karneval doch, ich sag mal, mit einer größeren Distanz gegenübersteht. Es gibt nicht wenige, für die Karneval keine Kultur, sondern eher eine Zumutung ist. Und wir wollen ja so ein bisschen auch versöhnlich stimmen und sagen, ja, ihr mögt jetzt dieses Brauchtum nun eben nicht so lieben, wie es vielleicht andere lieben. Aber bitte habt auch Verständnis dafür, dass das in bestimmten Regionen in Deutschland eine ganz große Rolle spielt. Aber der Karneval muss natürlich dann auch dafür sorgen, dass er auch geistig dieses Brauchtum bleibt. Kommerzialisierung ist, glaube ich, ein wirkliches Stichwort. Der Karneval wird immer kommerzieller. Die Unternehmen drängen deutlich auch in den Karneval letztendlich hinein. Und deswegen glaube ich, dass gerade auch der Karnevalsbereich selbst sagen muss, so weit ist es noch okay, aber keinen Millimeter weiter mehr.
Der Partykarneval ist auf dem Vormarsch. Es gibt inzwischen ganze Arenen, wo 4.000, 5.000, 6.000 Menschen schon lange vor der Session zusammenkommen, um zu feiern. Rechnen Sie noch dieses Jahr mit dem Beitritt der Karnevalsvereine in den Deutschen Kulturrat oder wie weit sind Sie?
Also in den Deutschen Kulturrat können die Karnevalsverbände direkt und unmittelbar gar nicht eintreten, sondern sie können Mitglied einer der Sektionen des Deutschen Kulturrates werden. Und da weiß ich, dass es sehr gute Verhandlungen mit dem Deutschen Musikrat gibt. Die sprechen miteinander und wenn der Deutsche Musikrat quasi grünes Licht gibt, dann wären sie automatisch auch Mitglied des Deutschen Kulturrates.
Und das kann manchmal schnell gehen. Seit 2 Tagen ist es offiziell. Fasching ist Musik. Der Deutsche Bund Karneval wird Mitglied des Deutschen Musikrates. Der Deutsche Musikrat hat nämlich die Aufnahme des Bundesdeutscher Karneval vor 2 Tagen beschlossen. Mehr Sicherheit, neue Mottowagen nach Hanau im Rosenmontagszug, faire Kamelle, nachhaltiger Karneval, weniger Pferde, aber mehr Party. Auch der Karneval ist Spiegel der Gesellschaft, aus der er hervorgeht. Die politische Rede wird weniger, die Party immer mehr. Jeck im Sonnesching, die Ausweitung der Karnevalszone auf den Sommer bis nach Malle zum Ballermann findet sogar der grün-alternative Stunksitzungsfan als Verstoß gegen Brauchtumsgrenzen. Kurz vor dem Höhe- und Schlusspunkt der Session einige Gedanken von Beatrix Snowy über Eventkarneval zwischen Flüstersitzung und Partygedröhne.
Tourismus bringt Geld. Also gilt er als gutes Geschäft. Allerdings bringt er auch Touristen. Und wenn das Geschäft besonders gut läuft, zu viele davon. Vor allem die beliebten Städte des guten alten Europa rufen den Notstand aus, weil Besuchermassen die Motive für den Besuch zu beseitigen drohen. Aber nicht nur Barcelona, Hallstatt oder Venedig hadern mit den unerwünschten Nebenwirkungen des regen Zulaufs. Auch die Stadt Köln, mit Barcelona nicht zu vergleichen und auch sonst kein Highlight in gängigen Reiseführern, bangt mal wieder um ihre profitabelste Marke, den Karneval. Die konsequente kommerzielle Ausweitung der Spaßzone hat aus einem Fest fantasievoller Verkleidungskünste, Vielfalt, Gemeinsinn und Tradition ein Ballermann-Event gemacht, wie man es überall haben kann. Damit wäre das diesjährige Karnevalskritikthema für die lokalen Leserbriefseiten gesetzt. Nicht, dass da nichts dran wäre. Der Anteil öffentlicher Sauforgien, vor allem unerprobten Jungvolks, ist definitiv sichtbarer. Die Schlangen vor den Kneipen sind immer länger geworden. Daher rührt, apropos, eine Binnendebatte um die Drängelgitter, mit denen Kneipenbetreiber die Massen vor ihren Türen bändigen. Die Stadt hat sie dieses Jahr verboten. Eine Aufzählung im Lokalblatt zitierte ausschließlich im Konjunktiv Beispiele für Drängelgitter-Unglücksfälle, die noch nie da waren. Ein Stück karnevalistischer Verwaltungsfantasie. Schlangen gab es früher gar nicht. Da tanzte man in so eine Kneipe einfach rein. Aber das wissen die Jüngeren nicht mehr und unterhalten sich, auch dank der Drängelgitter, stundenlang bestens in ihrer Schlange. Früher gab es auch nicht Hunderte von Rockbands, die den Karneval und den Dom rauf und runter besingen und im Marathon von Sitzung zu Sitzung hetzen. Es gab keine Funky Marys, Cheerleader-Attrappen des Funken-Mariechens. Es gab keine Büttenredner, die eher ganzjährig einsetzbares und oft vollprofessionelles Kabarett machen. Es mussten keine Flüstersitzungen erfunden werden gegen den irren Lautstärketrend herkömmlicher Veranstaltungen. Und es gab keine Karnevalstouristen mit fest gebuchtem 5-Tage-Terminkalender für besonders volkstümliche Events, aufgespürt von findigen Reiseveranstaltern. Da ist ein Geheimtipp, wie es Geheimtipps ebenso an sich haben, schnell keiner mehr und die Sache platzt aus den Nähten. Aber bringt das alles den Karneval an den Rand des Abgrunds? Die Streitfrage, wie viel Event das Brauchtum verkraften kann, stand hinter einer altersgemischten Umfrage des Kölner Stadtanzeigers. Zum Beispiel, was gehört für wen zum Karneval unbedingt dazu? Alkohol? Die Jungen und Jüngsten sagen ja. Die Älteren wissen schon, dass es auch ohne Exzesse geht. Der Weg zur Weisheit war vor 1000 Jahren auch nicht kürzer. Interessanter ist das Verhältnis zu den verschiedenen Formen, neudeutsch Formaten, des Feierns. Neben den Hits der beliebtesten Karnevalsbands wollen jüngere Leute die Originale aus der grauen Vorzeit wiederhören, den Karl Berbur, den Willi Ostermann, die Vier Botze. Während die linksalternativen Sitzungen, allen voran die berühmte Stunksitzung, die einst die rheinischen Saturnalien verdienstvoll aus dem Muff der verspießerten Sitzungssäle holte, von der nachfolgenden Generation weniger geschätzt werden. Aber an der Spitze der Beliebtheit stehen bei allen Altersgruppen diese drei Karnevalsbeschäftigungen. Erstens Lieder singen, zweitens in der Kneipe tanzen und singen, drittens auf der Straße singen und tanzen. Zum Schluss eine kleine Szene aus einer katholischen Messe, einem 6-Wochen-Amt für eine Verstorbene. Der Pfarrer hielt eine würdige Predigt. Er vergaß danach nicht zu erwähnen, dass die Karten für die Karnevalssitzung der Pfarre ab sofort im Pfarrbüro erhältlich seien. Zur Not wird noch die Kirche dafür sorgen, dass etwas so gründlich Integriertes wie der Kölner Karneval nicht kaputt zu kriegen ist.
Meint Beatrix Novi. Die Kulturmeldung fehlen, Susanne Lurwig hat sie.
Wir Ungeschützten lautet heute der Titel der ersten Seite im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Kulturschaffende formulieren ihre Sorgen und Nöte angesichts der grausamen Taten in Hanau. Shermin Langhoff, Intendantin des Gorki-Theaters, weist unter anderem eindrücklich darauf hin, dass die Rassisten auch 75 Jahre nach Auschwitz immer noch überall sitzen. Die Solidaritätsbekundung und das Entsetzen sind auch 2 Tage nach dem Attentat groß. Aber dennoch ist es wichtig, dass der Zuspruch nicht versiegt und wir weiterhin die Augen aufmachen und rassistische Taten direkt benennen, sagte Meron Mendel, Leiter der Anne-Frank-Gedenkstätte in Hessen, im Deutschlandfunk Kultur.
Ich wünsche mir, dass diese Solidarität auch länger hält als ein paar Tage, weil Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die als Minderheit wahrgenommen werden, brauchen diese Solidarität in ihrem Alltag. Also es kann auch in alltäglichen Situationen sein, in der U-Bahn, auf der Arbeitsplatz, in der Schule, wenn bestimmte Sprüche vorkommen, da braucht man Solidarität, da braucht man jemanden, der was dagegen hält.
In Frankreich will man sich mit einem neuen Online-Tool gegen den Hass wehren. Der Repräsentativrat der jüdischen Einrichtungen in Frankreich, kurz GRIF, versucht damit, gegen antisemitische Inhalte im Netz vorzugehen. Das Online-Tool konzentriere sich bislang ausschließlich auf Twitter, Facebook, YouTube, das Forum Hardware und die Website réseauinternational.net, schreibt die Zeitung La Croix. Der GRIF-Präsident setzt unter anderem auf eine Verhängung hoher Geldbußen, wenn die Anbieter Regeln nicht einhalten. All diese Regeln müsste es nicht geben, wenn wir es schafften, nicht zu hassen. Aber das können nur wenige. Einer ist der französische Journalist Antoine Larry. Meinen Hass bekommt ihr nicht, ist der Titel eines Buches, das er verfasst hat, als seine Frau 2015 bei dem Anschlag auf den französischen Konzertclub Bataclan gestorben ist. Nun haben Jan Braren, Marc Blöbaum und Kilian Riethoff daraus ein Drehbuch geschrieben. Für ihre Aufarbeitung des Stoffs wurde ihnen nun der Deutsche Drehbuchpreis verliehen. Mit außergewöhnlichem Feingespür schaffen es die 3 Autoren, den Geist der Vorlage zu erhalten, erklärte die Jury. Gegen den Hass in der Gesellschaft, gegen den Hass in Deutschland hat sich auch der Schauspieler Lars Eidinger mit einem emotionalen Statement auf der Berlinale geäußert. Ich finde, unsere Gesellschaft ist so dermaßen vergiftet, was Hass und Missgunst angeht, sagte Eidinger mit Tränen in den Augen und zunehmend brechender Stimme. Eidinger erinnerte an einen Text des Schriftstellers Stefan Zweig, in dem er nach einem Medium verlangt, das die Menschen wieder zusammenbringe und sich der Liebe verschreibe. Das Internet ist ja genau dieses Medium, sagte Eidinger, es wird aber genau für das Gegenteil genutzt. Und noch eine traurige Meldung zum Schluss. Jona Friedmann ist gestorben. Der französische Architekt und Stadtplaner galt als Visionär. Seine Arbeiten umfassen städteplanerische Modelle, theoretische Texte und waren bei mehreren Kunstbiennalen sowie der Documenta 2002 in Kassel vertreten. Jona Friedmann wurde 96 Jahre alt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig. Mir bleibt Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken, ein gutes Wochenende zu wünschen. Michael Köhler war am Mikrofon. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend ausführlich. Darin ein Thema unter anderem die Berliner Reaktionen auf die rot-rot-grüne Einigung in Thüringen.